IT bietet einfach für Menschen mit Behinderung unglaubliche Chancen.
Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Ich bin einerseits selbstständiger Berater.
Ich bin Unternehmensberater für Mitarbeiter- und Kundenbindung.
Barrierefreie IT und ein inklusiver Ansatz im Unternehmen kann dazu führen, dass man wirklich Gewinn bringt, Menschen mit Behinderung auch im eigenen Unternehmen beschäftigen kann.
Werte und Wandel. Der Podcast zum Thema inklusives Management in Unternehmen.
Hallo, Peter Fierke am Mikrofon und wir haben heute ein wieder hochinteressantes Thema. Es geht heute um das Thema Ausschreibung und Beschaffung sowie Prüfung von Angeboten. Mit mir im Studio, in unserem virtuellen Studio, sind zum einen Günther Hanke von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg und Heiko Volkerts von der MSG Group. Guten Tag euch beiden, hallo. Wir haben ein Ziel. Ne? Wir wollen klären, welche Möglichkeiten es gibt, eine rechtssichere, praxistaugliche Vorgehensweise zu finden, mit der Barrierefreiheit in Softwareausschreibungen und in Beschaffungsprozessen verbindlich gefordert, geprüft und bewertet werden kann. Und jetzt mal eine Frage an euch beide. Welche Rolle habt ihr in Ausschreibungs-, Beschaffungs- oder Prüfprozessen für barrierefreie Software und in welchen Kontexten der öffentlichen Hand oder privatwirtschaftlich seid ihr tätig? Ich fange mal mit dir an, Günther.
Ja, also ich arbeite bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg in der IT-Abteilung. Ich bin nicht direkt mit den Ausschreibungen, den Ausschreibungstexten oder den Bewertungen beschäftigt, sondern ich werde hinzugezogen, wenn es um Beschaffungen geht, um zum Beispiel die Prüfberichte oder die Einschätzung der Anbieter einzuschätzen, zu bewerten.
Wie sieht das bei dir aus, Heiko?
Ich bin auch nur sehr mittelbar an diesen Sachen beteiligt, und zwar im Rahmen der sogenannten Sachverhaltsprüfung als Mitglied der Schwerbehindertenvertretung. Wir kommen also erst dann zum Zuge, wenn im Prinzip schon ein System eigentlich ausgewählt wurde oder man uns zufällig vorher fragt, das ist aber relativ selten. Also dann, wenn konkret ein Vorhaben im Raum steht, und dann fragen wir erstmal nach der Barrierefreiheit mit allen Vor- und Nachteilen, aber im Angebotsprozess direkt sind wir es nicht involviert. Wir haben es immerhin geschafft, dass im Einkauf jetzt in deren Handbuch dort das Thema Barrierefreiheit mit aufgeführt wird. Es geht ja hier um Beschaffung innerhalb eines privatwirtschaftlichen Unternehmens und zwar intern, nicht sozusagen Customer Facing.
Ich habe da implizit so ein bisschen rausgehört, dass du gerne früher mitbeteiligt wärst.
Es wäre deutlich leichter und wahrscheinlich auch viel angenehmer für die Beteiligten.
Und welche Arten von Software standen bei dir oder innerhalb der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg im Fokus? Waren das Webanwendungen, webbasierte Fachverfahren oder andere Fachverfahren, Apps vielleicht auch oder Standardsoftware?
Also das ist sehr, sehr breit gefächert, was bei mir auf dem Schreibtisch landet, von der Software, die neu angeschafft wird für verschiedene Bereiche, über einen Fragebogen, der jetzt wegen irgendwelchen Umfragen an Mitarbeiter rausgeht. Das geht auch mal um ein Video, was im Internet oder im Internet veröffentlicht werden soll. Das geht dann aber auch weiter, dass die Kollegen, die bei uns die Anpassung an SAP machen, bei mir vorbeigucken und sagen, schau da mal drüber, ich habe da was programmiert oder ich muss da jetzt was programmieren, wie gehen wir das an? Das
querbeet,
geht wirklich querbeet. Und ja, und das ist oft leider auch so, dass Sachen an diesem zentralen Beschaffungsprozess vorbeigehen. Das heißt, das Video, was fürs Internet gebraucht wird oder der PDF-Flyer, der da erstellt wird, für ins Internet zu stellen, da ging früher häufiger was, wurde dann als kleine Ausschreibung an irgendein Büro gegeben, digitales Büro oder was weiß ich was, Agentur und so weiter. Und dann wurde die Barrierefreiheit vergessen und da hat sich in den letzten Jahren viel getan.
Wie sieht das bei dir aus, Heiko?
Die Anwendungen sind meistens halt interne IT-Systeme, sowas wie SAP, viel Standardsoftware, die dann vielleicht auch, wir haben sehr viele verschiedene Einheiten, die dann auch unterschiedlich eingesetzt werden soll oder nicht, aber wenn es einmal da ist, meistens wird es dann vieles auf die ganze Gruppe ausgeweitet. Also es sind schon eher Sachen, die eingeführt werden, damit ein ganzes Unternehmen oder Unternehmensteil davon letztendlich profitiert. Ich glaube, Apps eher, ich glaube, nur eine einzige App hatten wir mal zum Abrechnen von Spesen und so. aber eher webbasierte Tools. Und deswegen ist bei uns auch ganz schnell immer die Frage, für welchen Benutzerkreis bei uns ist das halt relevant, weil wenn das für 3 Admins gilt, dann ist der Wirkungsgrad, da jetzt nach Barrierefreiheit nachzufragen, halt relativ gering. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Thema von uns mit entsprechenden Anträgen benutzen wird müssen, ist dann nicht so groß. Und entsprechend versuchen wir dann pragmatischen Ansatz zu gehen, anstatt überall gleich möglichst dort Barrierefreiheit zu schreien, weil das
Wo seht ihr die größten Herausforderungen eigentlich im Rahmen von Vergabeverfahren, wenn ihr mit involviert werdet, ab dem Zeitpunkt? Was sind die größten Schwierigkeiten?
Das Ziel ist immer, muss immer sein, so barrierefrei wie möglich zu sein, aber manchmal muss man einfach auch Kompromisse machen und die müssen dokumentiert sein,
wo denn noch die Herausforderungen sind sozusagen oder wo die.
Genau. Und am liebsten würde ich jede Software ausprobieren, aber gerade, also was hatten wir jetzt? IT-Sicherheit wollte eine Software, wo sie mit ihren IT-Sicherheitsprüfungen und ihre IT-Sicherheitsvorfälle auch für den Datenschutz dann die ganzen Sachen analysieren, notieren, dokumentieren und so weiter. Und so ein Softwarepaket mal eben von 3 Herstellern zu testen, da bin ich wochenlang mit beschäftigt. Dazu habe ich
auch
nicht
das ist eine
die Kapazität.
Ja, genau.
Und auch, also wenn ich von allen einen Prüfbericht bekommen habe, dann kann man die meistens sehr gut vergleichen, weil ein Prüfbericht meistens anhand der Normen ausgerichtet ist und auch Zusammenfassung hat und so weiter. Aber wenn ich nur Selbsteinschätzung kriege oder nur so wischiwaschi, wir sind total barrierefrei, dann werde ich schon stutzig und muss sagen, dass du hast dich mit dem Thema nicht beschäftigt.
Super, vielen Dank, Günther. Wie sieht das bei dir aus, Heiko?
Ist, glaube ich, da merkt man diese verschiedene Erwartungshaltung. Das ist halt so ein bisschen wie, guck mal nach, ob der das da hinten irgendwie hält, wenn ich mich draufstelle. Und dass Barrierefreiheitsprüfungen halt deutlich komplexer sind und dass, selbst wenn ich nur mal kurz drauf und durchklicke, dass das im besten Fall eine Einzelmeinung ist, das ist den allermeisten Leuten überhaupt nicht klar. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe dafür, warum die allermeisten Leute immer noch glauben, naja, am Ende macht man so einen Barrierefreiheitstest und macht man vielleicht noch hier, da ein bisschen irgendwas, aber dass das eigentlich dann nur noch das totale Scheitern des vorherigen Prozesses bezeugt. Also so wie wenn ich halt für eine Jägerprüfung mich anmelde und nicht gelernt dafür keine Ahnung habe, dann muss ich die halt versemmeln, ja. Und das glaube ich, diese, was hinter so einer Barrierefreiheitsprüfung hintersteckt, ist den allermeisten
Leuten überhaupt nicht klar. Ist das also wirklich ein Kommunikationsproblem?
Ja, es sind auch verschiedene Leute, also die sind verschiedene Fachbereiche, verschiedene Abteilungen, die bei uns diese Vorhaben haben. Das heißt, man sagt nicht, okay, nach dem 10. Mal hat das da mal gecheckt, sondern das sind einfach ganz verschiedene Bereiche und Einheiten, die da Vorhaben haben. Und deswegen, muss man da bei vielen Leuten vorbei. Inzwischen wissen die wenigstens mal, da gibt es irgendwie, die Leute fragen immer nach Barrierefreiheit und so. Aber also man hat da halt leider keinen Gewinn, dass man sagt, nach dem 10. Mal.
Ja, vor allem, wenn das so viele unterschiedliche Abteilungen sind, wenn es dann auch mal die gleiche Abteilung ist, kann es ja auch durchaus sein, dass dort schon wieder andere Verantwortliche sitzen. Okay, das ist natürlich eine große Herausforderung dann. Großes Unternehmen halt, ne? Jetzt mal zu einer anderen Frage. Wenn es darum geht, Barrierefreiheit in Ausschreibungen zu verankern. Da gibt es ja einerseits die Möglichkeit zu sagen, wir brauchen Barrierefreiheit nach BTV, WCAG, EN 301, 549 etc. Oder man sagt eben, dass es zum Beispiel einzelne Kriterien sind. Da sind die Geschmäcker ja unterschiedlich und da sind auch, glaube ich, die Erfahrungen recht unterschiedlich. Aber wie seht ihr das? Wie kann Barrierefreiheit eben in Ausschreibungen so formuliert werden, dass sie rechtssicher, prüf- und einklagbar ist?
Also bei uns machen die Ausschreibungstexte der zentrale Einkauf, wenn nicht dran vorbeibestellt wird oder wurde. Das größte Problem ist nämlich meines Erachtens, dass ich eine Standardsoftware kaufe, die ist komplett barrierefrei und dann wird sie für mich angepasst, damit sie zu meinem Unternehmen passt. Und bei dieser Anpassung wird dann, weil es ja schnell gehen muss, die Barrierefreiheit vernachlässigt oder gar nicht erst beachtet. Und dann kriege ich ein Produkt, was in der Ausschreibung barrierefrei gewesen ist, kriege das ausgeliefert und kann es dann doch nicht bedienen. Und dann will der Lieferant, der Hersteller für das Barrierefreimachen der Anpassung, die er mir gerade verkauft hat, dann noch extra Geld bekommen, weil er nicht drauf geachtet hat oder weil ich es in der Ausschreibung nicht korrekt reingeschrieben habe. Das recht sicher zu formulieren, da hat sich halt BFIT Bund sehr viel Gedanken gemacht mit den ganzen Leuten, die da mitgeholfen haben, damit dann auch das fertige Produkt, was ich dann einsetzen kann,
hast du ehrliche Erfahrungen
auch barrierefrei ist.
Direkt, also ich habe relativ wenig mit solchen Art von Ausschreibungen zu tun. Ich habe es einmal dem berüchtigten GEFA-Projekt erlebt, wo das ein sehr wichtiger Kriterium war, Barrierefreiheit. Da haben wir auch wegen unserer Kompetenzen in dem Bereich des Projektlands bis zeitweise halt den Zuschlag bekommen. Ich glaube, ich würde mich niemals auf einzelne Kriterien einlassen, muss ich gestehen, weil man immer die Gefahr läuft, dass man das für so bestimmte Behinderungsgruppen halt macht. So, also deswegen würde ich versuchen, mich immer auf die ganzen Kriterien einzulassen und würde immer darauf bestehen, dass entwicklungsbegleitend getestet wird, dass sozusagen schon während der Entwicklung das direkt zurückgespielt wird, dass die Entwickler so geschult werden und dass vor allem bei dem, wenn über Frameworks entschieden wird, UI-Bibliotheken entschieden wird, dass dort wirklich sichergestellt wird, dass die Grundlage überhaupt barrierefrei sein kann, weil ansonsten kann sich der noch so engagierteste Entwickler auf die Füße stellen und hat dann halt keine Chance, das halt wirklich umzusetzen. Deswegen, da würde ich jetzt so, also rechtssicher durch Verweisung auf die Standards und sicherstellen, dass es auch wirklich geschieht durch entwicklungsbegleitendes Testen und Augenmerk auf bestimmte Sachen. Und vielleicht das auch eine Ausschreibung extra verlangen, dass für solche grundlegenden Komponenten, für die grundlegenden Designs wirklich eine extra Prüfung halt vorgelegt werden muss. Also das wirkt vielleicht sogar auch von jemand anders, da jemand dafür okay. gerade stehen
also,
muss.
Du hast die Erfahrung gemacht, dass eben dann wirklich die prozessbegleitende Prüfung, also wirklich im Rahmen des Ausschreibungsprozesses, mehr bringt letztlich als genauere Formulierung von einzelnen Kriterien. Davon bist du überzeugt.
Ja, davon bin ich überzeugt, weil am Ende des Tages kommt es darauf an, was der Entwickler umsetzt und dass ich damit arbeiten kann und ob es jetzt Prüfschritt 3, 12, 20 exakt entspricht. Das ist für ein Zertifikat wichtig, aber für mich als Anwender, der am Ende des Tages damit arbeiten muss, ist das halt meistens nicht ganz so wesentlich. Und dann ist mir lieber, die Anwender kommen damit zurecht und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da ewig hohe Vollkosten hat, wahrscheinlich nicht mehr so hoch.
Ja, aber du holst dir ja sozusagen die Prüfung auch solcher Kriterien, ne, die vielleicht nicht so wichtig sind aus deiner Sicht, die holst du dir ja durch die Hintertür rein, in dem entsprechende Gutachten, die im Prozessbegleitung genau. erstellt werden. Es ist dann ja mit drin, automatisch.
Genau, also das Wichtigste ist, dass die Grundfunktionen müssen halt funktionieren, man muss die Fehler schnell finden und auch die Entwickler und Designer müssen schnell das Gefühl haben, sie verstehen, was da passiert und da läuft quasi nicht irgend so ein Dämon rum, der ab und zu ihre Sachen kaputt macht, sondern dass sie wirklich auf die Chance haben, okay, wenn ich die Sachen abgeprüft habe, dann bin ich auch auf der sicheren Seite und muss davor keine Angst haben. Auch darum geht es.
Ja. Ja. Okay, also ein praxisnaher Ansatz. Also das müsste dann in der Ausschreibung entsprechend auch festgeschrieben sein als Anforderung, ne?
Genau, ja.
Genau. Und gab es da schon, jetzt komme ich mal zur nächsten Frage, und zwar Interpretationsspielräume. Also gab es da auch schon mal Formulierungen, die so missverständlich waren, dass ihr aneinander vorbeigearbeitet habt sozusagen?
Und da, wo ich es einmal bei einem Internen drauf bestanden habe, für unsere Zeiterfassung nämlich, wo sie auch wieder quasi sagen wollen, du kannst am Ende dann testen, sag, nee, wir machen es jetzt mal andersrum. Im Endeffekt waren alle heilfroh drum. Wir haben es halt einmal gemacht und seitdem steht die Oberfläche und wir haben jetzt da keinen Ärger mit. Und also
sehr schön.
Von daher
okay.
war das sozusagen das Proof of Concept an der Stelle. Ja.
Das war unmissverständlich gefordert, wurde auch mit reingenommen und das hat dann die entsprechende positive Auswirkung gehabt. Kommen wir mal zum anderen Thema, nämlich der Gleichwertigkeit der Barrierefreiheit. Wie bekommt ihr das bei euch mit? Ist die Barrierefreiheit bei euch ein gleichwertiges Qualitätskriterium? Oder ich denke mal, bei dir, Heiko, du würdest jetzt sagen, das ist mal nachrangig, mal wichtiger, je nachdem, wie groß der Anwenderkreis ist der Anwendung. Stimmst du mir dazu? Oder
ja, also genau. Also zum einen, was ich vorhin angedeutet hatte, ich mache das sehr stark davon abhängig, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand von den Kollegen dort betroffen ist oder man eben weiß, da könnten vielleicht auch mal jemanden sozusagen einsetzen. Das ist das eine. Mhm. Gleichwertig ist es, glaube ich, nie, weil selbst wenn wir alle eine Software benutzen müssen und ich weiß, dass definitiv von uns jemand betroffen ist, habe ich immer noch das Problem, dass aber, keine Ahnung, 10.000 andere Leute das hübschere Tool nicht nehmen können, nur weil es halt nicht barrierefrei ist. Also ich glaube, die Gleichwertigkeit ist da einfach nicht da und wird es bei uns so schnell auch nicht sein. Das sieht sicherlich in einem Behördenkontext hoffentlich zumindest anders aus, aber bei uns privatwirtschaftlich, da kann es dann auch mal heißen, ja, sorry, wir finden irgendeine andere Lösung. Wir müssen aber jetzt.
Das ist aber gut. Du gibst uns einfach damit ein Bild des derzeitigen Zustands bei euch.
Ja.
Und der ist vielleicht ja auch auf andere privatwirtschaftliche Unternehmen übertragbar.
Bestimmt.
Wie sieht das bei euch aus, Günther?
Wir sind als Behörde natürlich zur Barrierefreiheit verpflichtet, gesetzlich. Ja, nicht genau. Nur nach außen hin, also unsere Webseiten, unsere Apps, wenn wir eine hätten und so weiter, sondern auch hausintern müssen die digitalen Prozesse auch barrierefrei sein.
Mhm.
Ich bin jetzt seit Mai 2019 bei der DAV Baden-Württemberg und ich habe angestoßen, dass bei der Beschaffung die Barrierefreiheit genauso betrachtet wird wie der Datenschutz und die IT-Sicherheit. Mhm. Zu beiden sind wir genauso gesetzlich verpflichtet über die kritische Infrastrukturverordnung, KRITIS, der wir unterliegen und weil wir ja ganz persönliche und ganz schützenswerte Daten mit unseren Rentenversicherten haben. Inzwischen ist das so angekommen, aber trotzdem habe ich den Eindruck, ich kann es aber nur, das ist nur ein Gefühl, dass die beiden anderen die Barrierefreiheit ausstechen können. Ich möchte jetzt nochmal zu dem Argument vom Heiko zurückkommen. Es sind momentan keine Leute davon betroffen. Meine Schwerbehindertenvertretung argumentiert, wenn die Software nicht barrierefrei ist, dann kann ich auch in diesem Bereich in Zukunft keine Person einstellen mit Einschränkungen. Das heißt, ich verbaue mir den Weg. Natürlich, ich muss Ressourcen sparen, das ist klar. Trotzdem sollte man auch darauf achten, dass man, wenn ich eine nicht barrierefreie Software habe, dass ich dann mir auch die Chance verbaue, dass ich in diesem Bereich dann schwerbehinderte Personen einstellen kann.
Ja. Das Risiko, dass die Barrierefreiheit nur als weiches Kriterium mit eingebaut wird in Ausschreibungen, obwohl du zum Beispiel gerade auch vielleicht im Zusammenspiel mit der Schwerbehindertenvertretung ganz klar schon im Vorfeld gesagt hast, oh, wenn das ausgeschrieben wird, dann brauchen wir hier die Barrierefreiheit als hartes Kriterium. Sonst können zum Beispiel sehr, sehr viele Menschen damit nicht arbeiten bei uns oder sonst kriegen wir Probleme in der Zukunft, weil wir planen da und da einen neuen Bereich und da können potenziell viele Menschen mit Behinderung beschäftigt werden. Wenn du weißt, dass Barrierefreiheit wichtig ist, aber von den maßgeblichen Stellen innerhalb der Rentenversicherung gesagt wird, nee, das hat hier nicht den höchsten Stellenwert.
Also bei uns ist es auf jeden Fall kein weiches Kriterium. Es ist
definitiv nie, okay. Mhm.
Definitiv nie. Uns in der DAV oder eigentlich in allen Behörden ist die Barrierefreiheit eine Geschichte gleichwertig wie die IT-Sicherheit und der Datenschutz. Ja. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es gegen die beiden anderen ja hinten runterfällt beziehungsweise von den anderen ausgestochen wird.
Ja, naja, es kann ja durchaus sein. Gerade im Moment ist es ja so, dass gerade durch KI Sicherheitslücken schneller aufgefunden werden können, aber auch neue Hacks sozusagen gefunden werden können, wodurch natürlich das Thema Sicherheit jetzt gerade einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, weil es auch gefährlich werden kann. Von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das momentan ein wichtiges Thema ist.
Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Datenschutz und Sicherheit kostet gleich richtig viel Geld. Ganz andere Meldewege ging dazu Barrierefreiheit. Also Software nicht barrierefrei. Gibt es wahrscheinlich mal ein bisschen intern ein bisschen Lecker. Weiß nicht, ob man da über AGG noch irgendwie ein bisschen klagen kann. Mhm. Wahrscheinlich deutlich weniger als beim Datenschutz. Also beim Datenschutz kann man sich das im Prinzip wirklich nicht leisten. So, die Frage stellt sich dann gar nicht erst. Und diese so massive Kriterien der Barrierefreiheit, mir ist nicht bekannt, dass das so durchgezogen wird. Vielleicht ist das in Amerika so, weil man schon merkt, selbst bei den großen Tech-Giganten, diese Diskussion, die Günther gerade vorhin gesagt hat, ist eine Software für einen bestimmten Kreis verfügbar, die lassen die, glaube ich, gar nicht großartig weit zu. Die machen die Sachen so barrierefrei, wie sie technisch möglich sind und diskutieren gar nicht erst, ob ich jetzt einen Paint überhaupt öffnen will oder nicht. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht wirklich benutze. Aber das ist ja kein Grund, die Menüs halt nicht barrierefrei zu machen. Also ich glaube, das wird sehr schnell so als Vorwand genommen. Ich hatte den Fall beim Deutschen Wetterdienst, als ich mein erstes Schlichtungsverfahren hatte. Und das Argument von denen war immer, ja, es ist ein Wetterradarbild, das kann ich ja nicht barrierefrei machen. Ich sagte, wissen Sie ja. was? Wenn wir dabei wären, wenn wir nur das wären, dann können wir da gerne nach Hause gehen, dann trinken wir ein Bier, dann ist das alles gut. Wir reden davon, dass grundlegende Dinge einfach nicht in Absätze aufgeteilt sind und dass ich mich nicht mit irgendeinem Wetterradar sozusagen ins Boxhorn jagen, nur weil ich einen Spezialfall rausgreift, der eine ganz bestimmte Ecke betrifft. Das ist, wenn wir wirklich solche Arten von Problemen in der Barrierefreiheit hätten, dann wäre eine Kuh vom Eis. Ja, wir haben grundlegende Probleme, wie wir vorhin ja gerade mit diesem schönen Aufnahmetool gesehen haben, dass wir ein Menü nicht bedienen können.
Ja, genau. Zumindest teilweise nicht bedienen können.
Genau.
Und dadurch mit entsprechenden Schwierigkeiten zu tun hat. Ganz genau. Das sehe ich wie du. Mhm. Kommen wir mal zu der Formulierung von Anforderungen. Ich weiß, ihr habt das vorhin ja schon gesagt, dass ihr da jetzt nicht den größten Einfluss drauf habt. Aber so wie ich das gerade verstanden habe, bei dir, Günther, zum Beispiel, ihr habt keine Mindestanforderung der Barrierefreiheit für euch intern, sondern ihr nehmt einfach das, wozu ihr gesetzlich verpflichtet seid. Und das ist jetzt momentan eben die EN 301/549 bzw. die BETV mit den zusätzlichen Anforderungen bezüglich Gebärdensprache und einfacher Sprache zum Beispiel. Und das versucht ihr einfach dann einzuhalten. Verstehe ich das richtig?
So habe ich das verstanden, wie unser Einkauf das macht bei den Ausschreibungen.
Ja. Wie ist das bei euch, Heiko?
Die einfachste Möglichkeit ist, Leuten, gerade sowas auch wie Entwicklern und anderen Leuten, schnell zu zeigen, was wird sich denn alles so angeguckt. Und dann haben die innerhalb von 2 Minuten einen guten Überblick. Den kann man gut als Referenz nehmen. Das ist so mein Standardreferenz geworden in irgendwelchen Geschichten. Und erzähle gar nicht erst was von 1000 Normen und Sachen. Das wäre für die alles viel zu kompliziert. Und wenn sie den Katalog abarbeiten, dann wäre ich schon gut. Wäre schon gut, weil ich halt weiß, okay, das ist halbwegs sozusagen State of the Art und haben Leute entwickelt, die halt sich mit dem Inhalt beschäftigen und wissen, was sie da tun. Das ist mir sozusagen immer wichtig. Lieber eine pragmatische Referenz, als auf irgendwelchen Unterschieden zwischen Paragraphen rumzureiten oder Mindestanforderungen zu definieren.
Okay, also Anforderungen so formulieren, wie sie in den Prüfverfahren, wie zum Beispiel im BIT-Inklusiv-Software-Test formuliert sind. Damit sind sie messbar und überprüfbar. Und ihr habt natürlich, wie du vorhin ja auch schon sagtest, den pragmatischen Ansatz, dass ihr dann im laufenden Prozess Prüfungen beauftragt beziehungsweise eure Bieter dazu, in Anführungsstrichen verdonnert, solche Berichte zu liefern. Und damit hat man ja was messbar und überprüfbares. Okay. Und ich frage mal jetzt dich, Heiko, gibt es da bei euch Beispiele dafür, dass so etwas auch mal misslungen ist, dass das Anforderungen formuliert wurden, aber von niemandem beachtet wurden?
Ja, also misslungen sind dann eher so Fälle, das ist mein Lieblingsbeispiel SAP, wo zum Beispiel die definieren Barrierefreiheit ja so, wie sie es halt definieren, also die scheint man nicht dazu zu kriegen, mal sich an irgendwie den Gesetzen auszurichten oder ich weiß nicht, wo man das entsprechend kriegt. Dann kriegt man halt 20 Seiten toll klingenden Management, bla bla. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass gerade die Webanwendungen von SAP sind nochmal deutlich schlechter als sonst übliche Webanwendungen, weil man so mit dem Lesemodus gar nicht arbeiten kann. Also ich sage, das ist so, dass, wie man es echt nicht machen sollte. Was zum Beispiel dazu führt, dass ich aktiv bei unserer Urlaubsverwaltung gesagt habe, ich bin nicht bereit, meinen Urlaub entsprechend zu planen vorher, weil ich nicht in der Lage bin, den auch entsprechend zu löschen und keine Lust darauf habe, da mich neuen hinterher zu laufen, wenn das Unternehmen keine wirklich barrierefrei für mich nutzbare Lösung bereitstellt.
Ja, SAP geht halt den Weg, wir sind barrierefrei per Definition. Beweise uns erstmal das Gegenteil. Und das ist halt dieses Herangehensweise. Wobei diese alten, ich nenne sie jetzt mal alten Redweaver-Anwendungen, ich sehe, sie haben was im Thema Barrierefreiheit gemacht, aber sie sind meines Erachtens einen falschen Weg gegangen, indem sie diesen Role Application gemacht haben, also eine Rolle, wo sie gesagt haben, ich kümmere mich um die Tastatur und nicht als Screenreader. Richtig. Es ist ganz böse, das zu machen. Wenn ich sowas mache, dann muss ich aber auch eine richtig gute Bedienung haben. Und das da sind sie nicht weit genug gegangen. Die neueren Anwendungen bei SAP sind besser, aber auch da gibt es richtig böse Hauer.
Okay, soweit erstmal zu dieser Thematik. Also ich glaube, jetzt haben wir wirklich einiges beleuchtet, sagen wir mal, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ich würde euch jetzt gerne mal fragen, fangen wir mal wieder mit dir an, Günther. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren?
Ja, das erste ist auf jeden Fall, dass die Barrierefreiheit gleichwertig gewertet wird mit Datenschutz und IT-Sicherheit. Das ist vielleicht auch mein größter Wunsch. Das zweite ist, sich wirklich von Anfang an mit der Barrierefreiheit zu beschäftigen. Und das dritte ist, auch gut ausgebildete Tester zu haben und am besten auch Personen mit Einschränkungen in die Tests mit einbeziehen, denn von denen kriegt man die besten Rückmeldungen.
Ja, definitiv. Okay, vielen Dank. Heiko, hast du da ähnliche oder was, wie sind deine?
Leicht andere, würde ich sagen. Also einer der größten Erfolgsfaktoren ist, wenn ich Menschen diesen Spirit von Barrierefreiheit übergeben kann. Also wenn derjenige versteht, alles ist ja gar nicht so kompliziert. Dieses Empowerment, dass die Leute das Gefühl haben, ich weiß, wie ich was prüfen kann, wie ich meine Arbeit prüfen kann, ich weiß, wo ich nachgucken kann, ich weiß, wen ich fragen kann, ohne dass man mich komisch anguckt. Das ist, glaube ich, einer der größten Erfolgsfaktoren. Selbstwirksamkeit, Selbsttesten wäre das zweite. Und auch diese, klar, die Verankerung zu wissen, am Ende guckt sich das jemand kritisch an und das braucht auch jemand, ist sicherlich nochmal ein dritter Erfolgsfaktor.
Ja, da kann ich auch auf jeden Fall zustimmen, auch aus meinem Wissen, weil ich mache bei uns in einem großen Team auch immer wieder Sensibilisierung. Ja. Dann zeige ich den Entwicklern, wie ich ihre Webseite als Blinder wahrnehme. Und da kommen dann ganz extreme Aha-Erlebnisse.
Genau, klar. Auf jeden Fall dafür sorgen, dass die anderen auch Feuer fangen sozusagen, ne, und mit begeistert sind. Das ist super. Okay, und welche Maßnahmen hätten den größten Hebel bei begrenzten Ressourcen zum Beispiel?
Ja, die größte Maßnahme ist, glaube ich, ein barrierefreies Framework zu nutzen. Wenn das, ob das jetzt bei den PDF-Dokumenten ist, wenn das Ausgangsdokument, wenn in Word schon die Überschriften sind, richtig gemacht sind, in Word schon die Tabellen gemacht sind und so weiter, dann kriege ich da relativ einfach ein gutes PDF raus.
Sogar wenn direkt aus Word. Ja,
das stimmt. Teilweise direkt aus Word, auch ohne externe Tools. Teilweise, also es gibt natürlich auch Tools, die mir da noch behilflich sind. Aber genauso ist es, wenn ich mit dem richtigen Baukasten die Webseite erstelle oder mit dem richtigen Content-Management-System die Webseite erstelle.
Also das Framework. Siehst du das auch so, Heiko?
Man sieht zum Beispiel bei Apple und Swift, bei diesen Standardanwendungen, der Grund, dass die meisten oder viele von den iOS-Anwendungen barrierefrei sind, ist ja nicht, dass alle Apple-Entwickler sagen, oh, wir müssen was für die Blinden tun, sondern einfach, weil sich an die Spielregeln halten, Apple da ein paar klare, eindeutige Regeln aufgestellt hat, bei denen man schon nur ein bisschen Boshaftigkeit vorbeikommt, wenn man die eingebauten Controls benutzt. Und das sorgt indirekt dafür, ohne dass die Leute wissen, dass ihre Anwendungen zumindest relativ gut navigierbar sind. Yeah. Ich glaube, deswegen, das wäre also Frameworks, Grundlagen, Controls, das, was sich immer wiederholt. Und den Rest könnte man vernachlässigen, wenn man sozusagen irgendwo sparen muss.
Und die Tests so früh wie möglich machen. Das heißt, nach den ersten Controls schon mal eine Teilprüfung machen.
Ja,
also nach dem ersten Check, Bildschirm, genau. Ja. Nach dem ersten Screen, den man gemacht hat, schon mal durchtesten lassen.
Genau, weil dauert nicht lange, hat eine riesige Wirkung, ne?
Ja.
Mhm. Stimmt. Habt ihr irgendwelche Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie? Also einmal hast du ja schon mal die Empfehlung vom BFIT Bund für Ausschreibung genannt, Günther. Heiko, hast du eine Empfehlung?
Mein Tipp, bitte vorher fragen, bitte offen ansprechen. Da kommt man definitiv weiter mit. Es geht nicht um, dass man das nicht alles weiß, sondern einfach, dass man sich vorher kümmert, damit man auch beide Seiten eine Chance haben, gesichtswahrend halt rauszugehen. Bei dem Prüfer macht das keinen Spaß, so viel zu prüfen. Dem Entwickler macht es auch keinen Spaß, wenn man hinterher eine lange Liste an Fehlergeschichten kriegt. Mhm. Und deswegen lieber vorher Transparenz.
Okay, super.
Ich habe so 3-4 Seiten, die ich immer wieder nenne, auch gerade zu Weiterbildung, Kursen, aber auch Testtools. Hochschule der Medien, die HDM in Stuttgart. Dann der Jan-Erik Hellbusch als Autor in dem Bereich mit seiner Webseite barrierefreieswebdesign.de und dann halt BFIT Bund und BIT Inklusiv. Das sind meine 4 Links, die ich immer wieder gebe.
Ja, ich kann jetzt nur noch auf die Shownotes verweisen sozusagen. Okay, wenn ihr beide einen Wunsch frei hättet, ne, was müsste sich im Vergabealltag eigentlich so ändern, damit Barrierefreiheit selbstverständlich oder selbstverständlicher wird?
In der Ausschreibung richtig ausschreiben und dass die Firmen auch wissen, was das bedeutet, weil in bestimmten Branchen ist das Thema Barrierefreiheit vollkommen unbekannt. Bei bestimmten Firmen ist es vollkommen unbekannt und ja, das ist sehr schade. Und dass Barrierefreiheit von Anfang an überall mitgedacht wird, das fände ich schön und dafür engagiere ich mich auch und ja.
Das müsste sich
dafür.
Okay. Ja. Vielen Dank. Heiko.
Also wenn es dazu führt, dass ich mit allen Leuten gesprochen habe, bevor wir in dieser Sachverhaltsbewertung sitzen und ich schon weiß, wie barrierefrei ähnlich ist das Ganze ist, dann wäre ich, glaube ich, schon deutlich zufriedener. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Also prozessual, wenn es einfach eine Awareness kriegt, dass man versteht, sich von Beginn an einfach mal zusammenzusetzen, als hinterher uns dazu zu bringen, immer quasi das Feld von hinten aufzuräumen, da wäre schon, glaube ich, viel gekonnt.
Sehr schön. Okay. Vielen, vielen Dank euch beiden.
Gerne.
Danke.
Werte und Wandel. Der Podcast der Inklusion in der Informationstechnologie in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam beleuchten wir, wie Unternehmen durch Inklusion nicht nur soziale Verantwortung übernehmen, sondern auch zukunftssicher und erfolgreich agieren können. Lassen Sie sich inspirieren von spannenden Gesprächen, Expertinneninterviews und praxisnahen Einblicken. Ein Podcast des Projekts Werte IT. Gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Unter der Federführung des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. Wissenschaftlich begleitet von der Universität Siegen.